Ich lese uns jetzt den Predigttext. Er steht im 1. Korintherbrief im Kapitel 15. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge: Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Danach wird das Ende kommen, wenn er Gott, seinem Vater, das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Denn in der Schrift heißt es, Gott hat ihm Vollmacht über alles gegeben. Wenn es heißt, Christus hat Vollmacht über alles, so ist Gott natürlich davon ausgenommen, der ihm diese Vollmacht gab. Und wenn er Herr über alles ist, wird der Sohn sich selbst Gott unterstellen. Und Gott, der seinem Sohn alles unterworfen hat, wird über alles und in allem der Höchste sein. Halleluja.
Liebe Gemeinde, worum geht es Ostern? Die allgemeinen Kenntnisse bewegen sich ungefähr auf diesem Niveau. Ich glaube, da ist irgendwo ein Hase geboren. Viel mehr wussten die Menschen auch nicht, die auf der Straße befragt wurden, was das denn mit Ostern auf sich hat. Ach, sagte einer, ich bin schon so lange raus, war eine Antwort. Ein anderer musste heftig nachdenken, ob Jesus an Ostern geboren, gestorben oder auferstanden ist. Und das Wissen über Ostern ist in unserer Gesellschaft auf so einem niedrigen Stand, dass selbst die Bild-Zeitung sich vor ein paar Jahren mal erbarmt hat, die Ostergeschichte in der Woche vor Ostern Stück für Stück nachzuerzählen, mit dem Titel Der Jesus-Krimi, direkt neben dem Horoskop in der Bild-Zeitung abgedruckt dann. Ganz anders waren die Kenntnisse von Philipp, von dem ich mal gelesen habe. Philipp war ein kleiner Junge mit Down-Syndrom und der wurde immer gehänselt in seiner Klasse. Und in der Osterzeit, da schickte die Lehrerin die Kinder mit so einem eiförmigen Behälter nach draußen und sie sollten etwas suchen, was zu Ostern passt und das in diesen Behälter reinfüllen. Und die Kinder liefen nach draußen und die sammelten ganz viel ein, kamen zurück wieder in den Klassenraum und zeigten, was sie dann hatten. Es gab Blumen, es gab Blätter, es gab Schmetterlinge und jedes Mal, wenn das geöffnet wurde, dieser Behälter, dann gab es so große Oh und Ah und wie schön. Dann wurde ein Behälter geöffnet. Er war leer. Nichts drin. Gar nichts. Das ist doch nicht fair, riefen die anderen Kinder. Da hat jemand seine Aufgabe nicht gemacht. Faulpelz. Das ist meiner, rief Philipp. Ach Mann, Philipp, du schon wieder, sagten die anderen Kinder. Typisch, ey, du kannst auch nichts richtig machen. Philipps Antwort war, nein, das stimmt nicht. Ich hab's genau so gemacht. Das war doch leer. Das Grab war leer. Von da an hörten die Kinder auf, den Philipp zu ärgern. Philipp starb später an einer Infektion, die andere Kinder vielleicht überlebt hätten. Und zu seiner Beerdigung, das fand ich total berührend, brachten sie kleine eiförmige Behälter mit und die waren leer. Die waren leer. Das war Philipps Osterpredigt. Der hatte das verstanden, worum es an Ostern geht. Was ist Ostern? Das Grab ist leer. Der ans Kreuz genagelte da, der lebt. Jesus ist auferstanden. Genau das feiern wir heute. Und Paulus, wir haben gerade einen Predigttext von ihm gehört, der erzählt den Korinthern jetzt diese Ostergeschichte in drei verschiedenen Akten. Das erste ist, weil Jesus auferstanden ist, gibt es pure Hoffnung. Das zweite, weil Jesus auferstanden ist, kommt es zur großen Osterparade. Und das dritte, weil Jesus auferstanden ist, muss seine Majestät der Tod abdanken. Alle drei Kapitel haben damit zu tun, dass diese Auferstehung von diesem Jesus mit unserem Schicksal, mit unserem Tod selber auch verbunden wird. Das ist die spezielle Osterbotschaft an Korinth und an uns heute in St. Petrus. Das erste, weil Jesus auferstanden ist, gibt es pure Hoffnung. Ganz am Anfang des Predigtextes, Vers 19, da heißt es, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Zu der Zeit, wo der Paulus diesen Text schrieb, da brachte das Christentum den Gläubigen oft Verfolgung. Wir leben ja heutzutage echt in einer Zeit, wo wir in Deutschland gar nicht verfolgt werden und irgendwie gar nicht von anderen Menschen drangsaliert werden, wenn wir sagen, hey, ich glaube an diesen Jesus, ich bin Christ. Damals war das ganz anders. Da wurden Menschen aus der Familie ausgeschlossen. Da gab es Armut plötzlich, weil sie aus ihren normalen Alltagsgeschäften rausgerissen wurden. Und es hatte wirklich fast gar keine Vorteile, damals in der Gesellschaft Christ zu sein. Es gab keinen Aufstieg auf der sozialen Leiter oder beruflichen Aufstieg, eher immer wieder einen Abstieg. Und wenn dann noch nicht mal bei diesen ganzen Drangsalen und bei diesem ganzen Leid, was Christen erfahren mussten damals, wenn es dann noch nicht mal eine Hoffnung auf den Tod gibt, wenn diese ganzen Verheißungen von Gott auf eine erneuerte Erde und auf ganz enges Zusammensein mit ihm, wenn das nichtig ist, dann sind Christen wirklich arm dran. Das schreibt Paulus, das ist der Kontext dieses Verses. Und Paulus macht deutlich, ohne Auferstehung gibt es kein Christentum. In anderen Dingen gibt es Kompromisse, aber Auferstehung muss sein. Da ist Paulus knallhart. Die Auferstehung ist ein Thema, was man als Christ nicht anders sehen kann. Christen glauben an den auferstandenen Jesus Christus. Wenn Jesus nämlich nicht auferstanden wäre, dann wäre unser ganzer christlicher Glaube total hinfällig. Ohne Auferstehung wäre Jesus nur ein Mensch unter vielen. Und sein Tod am Kreuz wäre auch nur ein Tod unter vielen. Und wir heute, wir wären dann immer noch in unserer Sünde gefangen. Wir hätten keine Hoffnung auf eine echte Beziehung mit Gott, keine Hoffnung auf ewiges Leben. Und Paulus denkt radikal. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles vergeblich. Und jetzt aber, und da setzt Paulus Widerspruch ein, jetzt ist doch Jesus auferstanden von den Toten. Er lebt. Und weil Jesus auferstanden ist, ist nichts mehr vergeblich. Dann sind wir nicht mehr die Elendsten unter allen Menschen. Dann ist nichts mehr umsonst. Dann ist auch unsere Mühe als Christen nicht vergeblich. Unsere Arbeit für Gottes Volk in Hennstedt-Ulzburg, der Einsatz von Zeit, Kraft und Geld oder auch der Ärger oder die Mühe, die man sich machen muss, der Verzicht auf freie Abende oder gemütliche Zeiten, nichts ist vergeblich, wenn er lebt. Manche Prediger, die sagen ja gerne in ihren Predigten, du solltest Christ werden, dann hören deine Probleme auf. Die Wahrheit ist eigentlich umgedreht. Ein Autor hat mal geschrieben, als ich Christ wurde, fingen meine Probleme an. Meine Werte änderten sich. Ich wurde kritischer mit den Selbstverständlichkeiten unserer Zeit. Ich konnte nicht mehr selbstbezogen weiterleben. Ich war nicht mehr nur für mich da. Ich hörte Gottes Willen und fand es richtig, ihn zu tun. Einfacher wurde es dadurch nicht. Wenn er nicht lebt, dann ist das alles Unsinn. Aber er lebt und darum ist nichts vergeblich. Hey, weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, er ist Gott. Und wir können an Jesus dann sehen, wie Gott wirklich ist, was ihn berührt, was ihm wichtig ist, was ihm das Herz bricht, wie er sich Leben vorstellt und wie er sich zu uns stellt und wie er zu uns hält. Und weil Jesus auferstanden ist, lebt er. Und er lebt dann auch jetzt. Gerade jetzt sitzt er neben dir in der Bankreihe. Auch wenn du gerade ganz kuschelig neben jemandem sitzt und eigentlich kein Platz dazwischen ist, da sitzt er gerade. Er ist gerade neben dir. Er ist bei dir. Und weil er lebt, ist nichts vergeblich. Übrigens auch nicht für dein Leben dann. Dein Leben ist nicht vergeblich. Dann gibt es für dein Leben die pure Hoffnung, große Hoffnung. Über Jesus, als er gekreuzigt wurde, war ja ein Schild angebracht. Ein völlig ironisches, sarkastisches Schild. Der König der Juden stand da drüber. Und über unserem Leben gibt es auch häufig so Schilder, die so hingepackt werden. Häufig schon aus tiefster Kindheit. Aus dir wird doch nie was werden. Du kannst nichts. Du bist nichts. Oder dem Tode geweiht steht da vielleicht sogar drüber. Nutzlos. Sinnlos oder ungeliebt ist auch so ein Schild, was wir häufig über unserem Leben drüber haben. Und wir alle sehen uns doch irgendwie nach Hoffnung in unserem Leben. Wir wollen doch Hoffnung. Wir wollen Hoffnung, dass sich Dinge zum Besseren ändern. Wir haben Hoffnung, dass unsere Beziehungen bleiben, dass es noch mehr Beziehungen gibt. Wenn wir Kinder haben, haben wir Hoffnung für unsere eigenen Kinder, dass die sich gut und positiv entwickeln oder dass es mit älteren Kindern noch besser wird und so bleibt. Wir haben die Hoffnung darauf, dass unser Körper gut mitmacht, dass wir nicht viel von Krankheiten geschlagen werden und. Unser Leben dreht sich häufig um Hoffnung. Hoffnung für uns und auch andere Menschen und die Welt. Und wir hoffen auch, dass es mit unserem Tod nicht einfach so aus ist, dass unser Leben irgendeinen Unterschied macht und nicht nur sinnlos ist auf dieser Erde. Und wenn wir nun durch diese Auferstehung von Jesus diese Hoffnung geschenkt bekommen, dann können wir auch an allen anderen Stellen unseres Lebens Hoffnung haben. Wenn dieses schwierigste Thema, das eigentliche Problem des Menschen, der Tod besiegt ist, dann muss uns nichts mehr bestimmen und dann ist dem Menschen alles möglich. Dann dürfen wir Hoffnung auf Veränderung haben. Weil wenn wir an ihn glauben, haben wir Anteil an seiner Auferstehungskraft. Und er lebt dann in mir, verheißt er. Er wirkt an mir. Dann darf ich darauf hoffen, dass mein Leben und meine Persönlichkeit und die Dinge, die mir an mir selber nicht gefallen, dass er das nochmal ausmerzt, an mir arbeitet und mich verändert. Und ich darf Hoffnung haben auf Gottes Eingreifen und Gottes Macht. Hey, wenn er den Tod besiegt, dann hat er doch alle Power und alle Macht. Dann ist das nicht irgendwie so ein schwammiger Softie-Gott, sondern dann ist das einer, der hat richtig Kraft und der ist richtig stark. Und dann darf ich darauf hoffen, dass er eingreift und dass er in meinem Leben noch Dinge bewirkt. Und ich darf Hoffnung haben auf Geliebtsein und auf Annahme und auf Wertschätzung. Da gibt es diese Sätze, die manchmal über unserem Leben drüberstehen. Ich habe das gesagt. Und mit dieser Auferstehung sehen wir, hey, er ist in den Tod gegangen für uns, er hat den Tod besiegt für uns. Und das kann nur heißen, über unserem Leben steht jetzt geliebt drüber und wertgeschätzt und angenommen von dem Größten, den wir uns nur vorstellen können und der uns geschaffen hat, der sich so sehr nach uns sehen und für uns da sein will. Das steht jetzt über unserem Leben drüber. Und wir dürfen Hoffnung auf Lebenssinn haben. Wir suchen ja Sinn unseres Lebens häufig in vielen verschiedenen Dingen. In Arbeit, in Geld, in materiellen Dingen weiter, in vielen Freundschaften, in vielen Likes auf Instagram oder sonst wo. Aber der tiefste Sinn ist, diese Beziehung zu Jesus zu haben und zu führen. Und wir dürfen das jetzt und wir können das jetzt durch seine Auferstehung haben. Das heißt, wir haben jetzt Hoffnung auf tiefen Lebenssinn, tiefe Erfüllung, wo der Hunger meiner Seele gestillt wird, dass ich mich nicht mehr da und hier und dort irgendwie umschauen muss, um irgendwie Sinn zu finden, sondern ich kann ihn jetzt haben in dieser Beziehung. Hab Erfüllung. Und ich darf Hoffnung auf Freude im Leid haben. Weil ich weiß, das Leid jetzt ist blöd und nicht richtig und nicht schön. Aber ich weiß, es wird besser werden. Irgendwann komme ich in diese Ewigkeit, wo es so schön sein wird, wo alles perfekt sein wird. Und es hilft mir vielleicht auch durchzuhalten in diesen schwierigen Situationen, in denen ich mich jetzt vielleicht befinde. Ich darf diese Hoffnung haben, dass ich auch Freude im Leid empfinde, weil ich weiß, es kommt noch was anderes, es gibt noch was anderes. Und wenn Jesus auferstanden ist, dann gehen wir nicht nur auf das Loch in der Erde und die Würmer, auch nicht auf Feuer und Asche zu, sondern auf unser ganz eigenes, persönliches Ostern. Denn zweitens, weil Jesus auferstanden ist, kommt es zur großen Osterparade. Paulus will nämlich eins deutlich machen. Jesus und Ostern ist mehr als das Ostern eines irgendwie glücklich Entronnenen, dass wir dem das irgendwie gönnen und wir bewundern das vielleicht auch, was mit dem passiert ist, aber unsere Situation und unsere Lage ändert sich dadurch irgendwie kein bisschen. Aber, und das macht Paulus eben deutlich, Ostern ist nicht nur irgendwie der private Sieg dieses gekreuzigten Jesus, sondern Ostern ist der Sieg, der mich an diese Fernsehshows erinnert, die eine Zeit lang so kam. Domino Day. Hat das jemand geguckt mal von euch? Kennt das noch jemand? Ich habe das geliebt und habe zu Hause auch immer Dominosteine aufgebaut in verschiedensten Kurven. Da werden diese Dominosteine aufgebaut und in dem Fernsehen entstehen, wenn die umfallen, häufig richtig schöne Bilder. Man sieht es am Anfang gar nicht, wenn die hingestellt sind, also wenn die so aufrecht stehen, aber wenn die sich hinlegen, gibt es plötzlich tolle Bilder, die dann da rauskommen. Und echt krasse Sachen haben die gebaut, mit Kurven, über Brücken rüber und, und. Und der Trick bei diesem Domino Day besteht darin, irgendwann den allerersten Stein anzustoßen. Und dann geht's weiter, die ganze Reise geht dann los mit den Steinen. Und alle fallen der Reihe nach um. Warum ist das so, dass sich die Steine hinlegen, die anderen? Weil der erste Stein den Anstoß gab und daraufhin alle anderen umfallen. Und genauso ist es mit Jesus. Er ist, so sagt es Paulus, der Erstling unter den Entschlafenen. Wichtig ist, ich habe das mal falsch gelesen, er ist nicht der Erste unter den Verschlafenen. Manche von euch sehen nämlich so aus, so verschlafen heute Morgen, weil sie vielleicht auch ein bisschen durchgemacht haben. Hallo Technik, ihr da hinten. Und ordentlich gefeiert haben vielleicht auch. Aber er ist der Erste der Entschlafenen. Und der Erstling unter den Entschlafenen ist der erste Dominostein. Jesus ist der erste Dominostein. Und weil er auferstanden ist, können alle anderen nach ihm hinterherkommen. Alle, so heißt das, die zu Christus gehören, kommen hinter ihm dann her. Und wir ziehen in dieser großen Osterparade hinter Jesus dann her. Und ich stelle mir das auch ganz plastisch vor. Jesus vorweg und dann gehen dahinter Leute her. Da plaudern Petrus und Paulus miteinander. Da sind dann Kinder, die da tanzend sind und sich freuen. Mutter Teresa ist da irgendwo und geht da hinterher, die gar nicht so richtig zu sehen ist, weil sie klein ist. Und da sind so viele arme Menschen, die neben ihr hergehen. Da sind die Märtyrer, die ihre Geschichten erzählen, aus Rom, aus China, aus Russland. Da ist Luther, der Zwingli nochmal die Abendmahlslehre erklärt, obwohl das jetzt gar nicht mehr so wichtig ist. Da sind Bodelschwingen und Wiechern und die schieben so Rollstühle, aber die sind eigentlich leer, die Rollstühle, ist nur symbolisch, weil die in den Rollstühlen saßen, die stehen jetzt wieder und laufen wieder und machen da richtig Anbetungspurzelbäume. Da ist Johann Sebastian Bach, der übt schon mal das neueste Osteroratorium mit allen Musikern dieser Welt. Und dann gehen da diese vielen anderen namenslosen Christen aus allen Herrenländern und die freuen sich alle, weil sie alle eins sind, weil sie eins verbindet, dass sie zu Jesus gehören, diesem Osterkönig. Und vielleicht ist dieser Philipp, nicht nur vielleicht, ich bin mir sicher, dieser Philipp ist auch dabei, der in seiner Hand dieses leere Osterei hält und hinterhergeht und sich jetzt freut. Und irgendwo da drin, in diesem langen Zug hinter Jesus her, versteht ihr, da werden wir sein. Und da werden wir gehen. Und da wird alles, was uns jetzt bedrängt und das Leben nervig macht und schwer macht, ist dann nicht mehr da. Wir gehen hinter ihm her und wir sehen ihn jetzt im Leben nicht. Wir folgen ihm jetzt, obwohl wir ihn nicht sehen. Und da werden wir ihn sehen. Und irgendwo da ist ein Platz für die St. Petrus-Leute. Weil er der Erstling ist, der durch ist, kommen alle, die zu ihm gehören, dann auch durch und hinter ihm her, weil er der Dominostein ist. Und Martin Luther hat das mal als Herzstück seines Glaubens bezeichnet, dass er ganz unverdient dabei ist in diesem Zug. Und das Zitat ist ein bisschen länger, aber ich finde es mega schön. Ein bisschen alte Sprache auch. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi Willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst du? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Das heißt es, zu Jesus zu gehören. Sich an ihn ranhängen, an ihn rankleben und hinter ihm dann hermaschinen und mit ihm an ihm durchschlupfen. Und da kommen die Dinge jetzt auch zusammen. Es ist keine Kleinigkeit, davon nicht zu wissen. Es ist nicht einfach nur ein Zeichen mangelnder Bildung, Ostern für den Geburtstag eines Hasen zu halten. Wenn nichts vergeblich ist, weil er lebt, dann gibt es nichts Wichtigeres in dieser Stadt, als Menschen davon zu erzählen. Zu erzählen, dass es diesen Sieger über den Tod gibt. Dass die Türen und Toren jedermann offen stehen, der sich Jesus anschließt. Weil es alleine an dieser einen Frage dann hängt. Zu welcher Familie gehörst du? Zur Adams-Familie oder zur Jesus-Familie? Zur Beerdigungsgesellschaft Adam und Söhne und Töchter? Oder zu dieser österlichen Parade des Auferstandenen. Heiko, du kannst die Kinder mal holen. Und der dritte Punkt, weil Jesus auferstanden ist, muss seine Majestät der Tod abdanken. Wer schon mal an einem Grab stand, auch vielleicht an einem Grab eines jungen Menschen stand, wer weinenden Menschen oder Eltern in die Augen sah, und wer sich klar macht, wie viel Zukunft da vernichtet wird, der weiß, wie bösartig der Tod ist und wie er Menschen und Beziehungen einfach auseinanderreißt. Und der weiß dann auch, worum es an Ostern eigentlich geht, weil der Tod uns in diese Verhältnislosigkeit hineinstößt. Und der beendet jede Beziehung, er reißt auseinander, er macht kaputt. Der Tod macht im Grunde genommen das genaue Gegenteil von dem, was Jesus tut. Und deshalb beschönigt Paulus hier nichts. Der Tod kommt nicht als Freund oder er kommt auch nicht als Erlöser. Wenn wir so reden, dass es jetzt eine Erlösung war für jemanden, dann hat der Tod mitten im Leben schon so viel kaputt gemacht. Und Paulus nennt diesen Tod beim Namen. Er ist der Todfeind. Aber, und das ist das Tolle an Ostern, und das ist unsere Hoffnung und das ist auch unser Jubel und unsere Freude, die wir an Ostern haben, diese Schlacht mit diesem Tod ist keine Schlacht mit einem offenen Ausgang. Es ist ein Showdown, dessen Ende schon in einem kleinen Friedhofsgarten bei einem leeren Grab vor 2000 Jahren beschlossen wurde. Da wurde entschieden, wer siegt. Seine Majestät, der Tod, muss abdanken. Und Philipp weiß, das Grab ist leer. Am Ende behalten wir den Sieg mit Jesus, weil er uns diesen Sieg gibt über den Tod. Am Ende ziehen wir mit Jesus in dieser Parade des Siegers lang. Das ist Ostern. Das ist Ostern. Der Herr ist auferstanden. Er lebt und wir sollen dann auch leben. Das ist die Wahrheit und das ist unsere Hoffnung. Amen.